Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf.
Es ist die Nummer 281, es ist der 1. August. Wir haben ein Doppeljubiläum kurz hinter uns gebracht und sind heute wieder bei Ihnen und begrüßen Sie.
Das ist schön, das tue ich auch. Ich begrüße Sie auch alle ganz herzlich, die Sie zuhören, egal wo auch immer Sie sind. Und ich glaube, da wartet noch einer.
Ja, hallo, hier ist der Hans Schmitz. Auch ich begrüße alle ganz herzlich und freue mich über jeden, der zuhört.
Na, das ist doch eine tolle Sache. Du, da kannst du dich aber zigtausendfach freuen.
Ja, habe ich doch was davon.
Wir hatten ja, ich habe es eben schon mal kurz angesprochen, letzte Woche ein Jubiläum, der 24. Juli, das war der Start unseres Computer Club 2.
Im Jahr 2006.
Sechs.
Und 2007
haben wir dann das Fernsehen begonnen.
Am gleichen Tag.
Ja, und gleich mit einer Stunde pro Monat. Und das erste Thema, was wir behandelt haben, war ein ganz aktuelles Thema, was jetzt so langsam in die Köpfe der Leute hineinkommt. Es ging dabei um LTE, Long-Term Evolution, ein schrecklicher Ausdruck für eine Technologie.
Na wieso? Stimmt doch. Die Evolution ist ja noch nicht abgeschlossen. Es kommt ja jetzt so langsam.
Ja, es dauert ja immer lange bei der Evolution, bis die reagiert. Und vielleicht hat man das deshalb so genannt. Aber wie heißt denn die nächste Generation dann? Jetzt sind wir bei 4G, die nächste heißt dann 5G. Und was sagt man dann? Longest Term Evolution? Oder?
Wer weiß.
Oder was?
Weiß.
Oder
die sollen erstmal in die Pötte kommen und ihre Versprechen erfüllen. Die Regierung hatte ganz klar gesagt, dass das ein Projekt ist, um auch in die hintersten Winkel, auf die weißen Flecken, einen schnellen Internetzugang zu bringen.
Genau.
Und
genau.
Was machen da jetzt die Telekomiker? Gehen in die Großstädte und verklätschern das da, obwohl auf den Dörfern an vielen, vielen Stellen noch lange kein vernünftiger Zugang ist. Ich finde das eine Ungeheuerlichkeit.
Ja, die rechnen aber jeder, der so ein verkrüppeltes 380er Kilobit pro Sekunde vielleicht als so gemurkstes DSL darauf zurückblicken kann, der ist voll ausgebaut.
Strafe für alle Manager, die das verbrochen haben, müsste ganz klipp und klar sein, dass die nur noch mit 384 ins Internet dürften.
Oder weniger.
Oder weniger, ja.
Na gut, okay, also das wird uns noch länger begleiten, bis diese Technologie auch mal so richtig Fuß gefasst hat. Denn ich habe es also gemerkt in Gesprächen, dass die Leute zwar die Werbung da gesehen haben und mich jetzt fragen, sag mal, was ist denn das eigentlich? Da steht, Köln wird mega schnell und LTE, die können gar nichts mit anfangen, da fehlt noch Information. Und deshalb ist es auch wichtig, wahrscheinlich, dass wir den Computer Club weitergemacht haben. Denn wo soll die Information sonst so richtig herkommen?
Ja, da sind wir wieder beim Thema Geburtstag. Weißt du denn noch, was am Geburtstag des CC2 passiert ist?
Wie am Geburtstag
des CC2? An der Wiederkehr des Geburtstages, sondern an dem eigentlichen Geburtstag.
Als wir die erste Sendung da gemacht haben.
Ja.
Ja, ich weiß ja noch mehr. Ich weiß ja noch, eine Woche davor, fuhr ich mit Manfred Gläuber von Bonn aus nach Köln und wir waren beim Vorstand von der Telekom, haben mit denen geredet, denn die wollten ja für dieses VDSL, für den Vorgänger von dem Long-Term Evolution quasi in Köln, war ausgebaut und wollten dort ein Content bereitstellen. Und die erste Idee war Fußball, die zweite Idee war dann letztendlich auch, vielleicht können wir auch ein bisschen Wissenschaft machen. Und wir wollten mit denen reden, ob wir eventuell dazu beitragen können. Wir haben dann festgestellt im Vorstand, dass die eigentlich noch gar nichts wussten, was Content überhaupt bedeutet und was es ist überhaupt. Mhm. Und dann bin ich mit dem Manfred nach Köln zurückgefahren und sagte, Junge, das wird nichts mit der Telekom da, mit dem Content. Wir müssen eigentlich, das Eisen ist jetzt noch ziemlich warm, wir haben gerade aufgehört, beim WDR zu senden und wir müssen jetzt irgendwie selbst was machen. Und dann sagte ja der Manfred, der hat ja ein Tonstudio, wir können mal ein Tonstudio nehmen. Und das haben wir dann dort auch begonnen und haben dann zuerst einmal Audiosendungen gemacht. Und dann weiß ich noch, dass der Tag der Ausstrahlung, das war eigentlich ein ganz heißer Tag, denn wir haben bei wirklich bei Heise, deshalb war es wahrscheinlich ein heißer Tag auch, bei Heise haben wir eine Meldung geschickt, dass wir wieder da sind und dass wir wieder anfangen. Und diese Meldung, 15 Minuten später, war die bei Spiegel Online drin, dann war sie beim Stern Online drin und die ging also durch ganz Deutschland durch.
Ja, es gab eine ganze Menge Freunde, die wir hatten. Es gab ja auch über 20.000 Unterschriften, die als Petition an den WDR gingen, dass der WDR-Computerclub weitergeführt werden sollte. Aber es war im WDR wohl noch keiner in der Lage, die ganzen Unterschriften anzunehmen. Ja, aber ja. Die haben natürlich auf der Lauer gelegen und haben sich auch in deinen und in meinen Blog mühselig ernährt. Ja. Und da haben wir natürlich geschrieben, dass an diesem Sonntagabend, am Montagabend um 20 Uhr die erste Sendung kommt. Und die haben es in der Hauptsache in die Breite getragen, diese Informationen.
Genau. Und es gab ja auch Leute beim WDR, die haben ja behauptet, der Computer sei nichts Neues mehr. Und man könnte das alles im Internet nachlesen.
Ja, die behaupten das heute noch. Und wenn ich mir ansehe, auf welchem Kinderfunkniveau heute manche eine dieser Sendungen ist, da schäme ich mich. Aber das ist ein
die
ganz,
Sendungen
ganz
sind doch alle weg, Wolfgang. Die Sendungen sind doch alle weg.
Ja,
wir sind doch wieder die Einzigen.
Es gibt aber andere. Gut, das ist ein ganz anderes Thema. Da will ich auch überhaupt nicht drüber sprechen. Nee. Das ist ein Kapitel, das ist abgeschlossen und das bleibt auch abgeschlossen. Aber wir sollten vielleicht jetzt nochmal, was du schon angedeutet hast, darüber sprechen, dass wir versucht haben, dann abends auf den Server zu kommen, auf dem wir die erste Sendung, die erste halbe Stunde Audiosendung draufgestellt hatten. Und das hat nicht funktioniert. Die Server lagen derart auf der Schnauze. Da konnte man wirklich beidweise, bekam man dann die Audiodatei rüber. So, und da war die Aufregung groß. Wir dachten an technische Probleme und funktioniert nicht und so weiter. Und nach Mitternacht, dann ging es dann so einigermaßen. Also der Ansturm war so riesig, da lief nichts mehr.
Und am nächsten Morgen haben wir mal geguckt, da hatten wir 115.000 Downloads zu bewältigen. Mhm. An dem ersten Tag. Das ging ja dann die nächsten, weil die meisten Leute haben ja nichts gekriegt. Das ging dann die nächsten Tage weiter so, sodass wir also da unglaubliche Zahlen hatten. Die waren höher als unsere WDR-Zahlen, unsere Fernsehzahlen. Und das blieb dann ja auch so. Das heißt, das Internet hat sich dann ganz plötzlich herausgestellt als das bessere Medium, weil wir da auch plötzlich nach China kamen und wir kamen nach Amerika und wir kamen nach Südafrika. Und überall, wo die Leute, die uns gehört haben, hinfuhren, da sind wohl viele Ingenieure auch dabei, da haben die sich gemeldet.
Ja.
Und deshalb... war das eine tolle, tolle Sache, was wir da angestoßen haben.
Ja, und wir hatten ja geplant, dass wir das ein halbes Jahr testweise machen und dann entscheiden, ob wir es weitermachen. Wir haben gedacht, wir bekommen dann Werbung für unseren Audiocast, die wir davor und dahinter setzen konnten und einige andere Dinge. Aber das ging ja alles sehr mühsam. Nach einem halben Jahr hatten wir da noch keinen roten Heller eingenommen und haben uns dann zusammengesetzt und haben gesagt, was machen wir? Weißt du noch, was wir uns geantwortet haben?
Wer hat uns was geantwortet?
Wir uns.
Ach so.
Wir haben gesagt, wir machen weiter, ja.
Ja, klar. Sonst wären ja keine 5 Jahre dabei rausgekommen. Ja. Aber nee, ich meine, es fing ja dann auch schon an, da gab es ja noch Werbung in den Podcasts.
Die kam dann 2007, ja.
Ja, und dann da haben wir ja auch ein bisschen was verdient. Und plötzlich war diese Werbung auch wieder weg. Das heißt, dass die klassischen Werber, die haben das mal probiert, da Werbung in Podcasts zu machen. Und die haben sich wieder zurückgezogen und haben wieder ihre Werbung platziert in den Printmedien und eben beim Fernsehen und beim Hörfunk und nicht in den Podcasts. Und da ist uns so einiges weggebröckelt.
Apropos Fernsehen, exakt ein Jahr, nachdem wir den ersten Audiocast online gestellt haben, wurde die erste CC2-TV-Sendung bei NRW-TV sowohl ausgestrahlt über das Kabelnetz in NRW, wie auch online gestellt auf den Servern von NRW-TV. Und das war der nächste Schlag, eine einstündige Fernsehsendung, die wir quasi ganz allein ohne irgendwelche Hilfen gestemmt haben. Hilfe natürlich von NRW-TV mit Studio und so weiter.
Studio und Kamera, 3 Kameramänner und 3 Kameras und dann eben auch die Matztechnik. Und das ist ja alles sehr viel.
Ja, und Ton und Maske und alles, was dazu gehört.
Was dazu gebraucht wird, nur die Vorbereitung, und das konnten wir ja. Die Vorbereitung von der Fernsehsendung, das hatten wir ja drauf. Und nachher die Produktion, da hatten wir auch eine Vorstellung davon, wie man sowas macht. Und dann haben wir da eine Stunde das ist eine Stundensendung, in einem unglaublichen geringen Zeitrahmen hingestellt. Und die erste Sendung, erinnere ich mich noch ganz gut dran, war das Thema war LTE. LTE, Long Term Evolution. Und das ist ja unser neuer Mobilfunkstandard, soll es werden. Und da wird im Moment so viel Werbung gemacht dafür, für LTE. Aber was ich feststelle, und deshalb ist es, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass es uns überhaupt noch gibt, draußen ist von diesem LTE kaum etwas angekommen. Die Leute wissen nicht, wie sie das einzuordnen haben. Da läuft Werbung, so die Plakate, die sich drehen in der Innenstadt und die Telekom steckt dahinter und die Telekom schreibt, Köln wird mega schnell und ich werde gefragt, ja, was ist denn das überhaupt da mit LTE und Long Term Evolution? Also das ist eine Technologiebezeichnung gewesen, die hat nicht viel Saft rübergebracht, möchte ich mal sagen. Da kann keiner was mit anfangen. Und deshalb ist es wichtig, dass wir da öfter mal drauf gehen. Die erste Sendung, Fernsehsendung im LTE und auch jetzt die nächste Fernsehsendung, auch da werden wir etwas von LTE drin haben.
Mhm. Ja, über die Inhalte können wir noch sprechen, da kommen ja auch noch andere Sachen rein. Auf jeden Fall, die Fernsehsendung, die hat auch eingeschlagen und ist sehr gut angenommen worden. Vor allen Dingen die Möglichkeit, dass man nun Zeit versetzt, wann man Lust hatte, wann man Zeit hatte, unsere Sendungen laden konnte und ansehen konnte, egal wo man war. Also wir sind mit unserer Art zu produzieren und zu verteilen unsere Produkte tatsächlich in einer Zeit angekommen, wo die Öffentlich-Rechtlichen und auch viele Private dann erst viel später aufgesprungen sind.
Ja, ja, und dann haben wir ja irgendwie gemerkt, dass die Sache mit dem Kabel, mit dem Nur-Kabel, wir haben ja nicht nur in Nordrhein-Westfalen unsere Zuhörer sitzen oder Zuschauer sitzen, sondern das war dann schon ein Handicap am Anfang gewesen, dass die Leute in München nicht das Kabel anpiksen konnten. Und wann war eigentlich der Dr. Dich mit seinem Astra-Satellitenfernsehen? Ja. War der ein Jahr später?
Christian Maas, wir hatten ihn ja schon vorher mal angesprochen, aber das ist da irgendwie schiefgelaufen. Mhm. Und er ist dann vergangenes Jahr in der Sommerpause, kurz vor der Sommerpause, auf uns zugekommen. Und dann haben wir uns ausgetauscht. Christian Maas hat mir also gesagt, dass er auch ein alter CC2 WDR Computer Club Fan war, damals noch war er noch in Holland und hat die Sendungen alle gesehen und wir haben uns recht gut verstanden und haben dann auch ganz schnell vereinbart, dass er unsere Sendungen übernehmen kann und seit dem Zeitpunkt, seit nach den Sommerferien vergangenes Jahr, also so ungefähr seit einem Jahr, sind wir dann auf Digital TV auf Satellit auch zu empfangen. Mhm.
Ich habe das dieses Jahr im Urlaub, habe ich das öfter mal, 7.34 Uhr, da kommt der erste Computer Club 2, jeden Tag, morgens. Und da habe ich öfter mal reingeschaltet, habe mal geguckt, was wird denn das für eine Folge sein. Und das war, ich war immer überrascht. Manchmal sah ich alt aus, manchmal sah ich jung aus. Und das habe ich gesagt, ist doch schon 3 Jahre her, was sie da jetzt zeigen. Oder eben, es war ganz neu. Also das war schon toll, da immer mal so eine Minute rein zu switchen.
Mhm. Ja, das war ein Schritt, aber wir haben ja in der Zeit vor Dr. Dich und nach dem Beginn der Fernsehsendung auch noch Zuwachs bekommen. Einen Zuwachs, der dann von unseren Zuhörern geadelt wurde, denn die machten den Vorschlag, dass wir ihn umtaufen sollen in Wolfgang H.C. Und dieser Wolfgang H.C., der hat uns viel geholfen und zu vielen Sachen beigetragen.
Mhm. Im Moment lauscht er ganz bedächtig.
Das habe ich mir doch gedacht. Im Hintergrund ist er also, ja.
Hallo. Ich war ja ganz am Anfang nicht dabei. Irgendwo eine der ersten Fernsehsendungen habe ich mal mitgemacht. Ich kam ja an sich später dazu. Gut, wir kennen uns schon aus den WDR-Zeiten an sich.
Wir kennen uns schon aus den Epson-Zeiten und aus den Kyocera-Zeiten und viele Zeiten
das,
davor.
Das ist schon Äonen her, ja. Computertechnik.
Äonen,
ja. Das sind, also wenn man bedenkt, die Erde ist 4 Milliarden Jahre alt, ist das schon eine ganz lange Zeit, die wir uns kennen. Und das ist.
Was heißt denn Äonen?
Jahrhunderte.
Ach so.
Tja. Kommt dir das nicht so vor?
Ja, ich meine, ich bin ja wissbegierig und lerne gerne.
Und ich finde das nach wie vor ein tolles Projekt und das macht mir unheimlich Spaß. Es ist zwar teilweise viel Arbeit, aber es ist einfach toll, sowas mitzumachen. Und ich kenne es ja auch aus meiner Jugend, wie das alles anfing. Und das machen wir noch ganz lange so.
Ja, du warst. Ja, aber wir haben bei unserem Jubiläum etwas vergessen. Wir waren ja auch aktiv, relativ schnell aktiv bei Sevenload. Sevenload ist ja das deutsche YouTube, wie sie sich gerne genannt haben. Ist nicht ganz so bekannt geworden, aber bei Sevenload ist so ein Dienstleister, der Fernsehsendungen und Videos anbietet. Und da laufen wir eigentlich auch ganz erfolgreich. Und die Frage ist, ob wir das noch weiterführen in dieser Art oder ob wir da auch was Neues machen. Also eigentlich werden wir ganz gut vertrieben.
Ich glaube heute, dass die Anzahl der Zuschauer und Zuhörer, die der Computerclub 2 erreicht, größer ist, als die der WDR mit seinem Computerclub damals erreicht hat.
Das kann man klar mit Ja beantworten, denn die Downloads, die wir haben und das, was über NRW-TV läuft und früher auch gelaufen ist, das zeigt ganz klar, dass wir hier nun in der Regel das Doppelte von dem haben, was wir an Zuhörer und Zuseherschaft beim WDR hatten.
Wenn es nicht sogar mehr ist.
Ja, teilweise ja.
Denn mittlerweile sind wir ja weltweit.
Und ist ja auch ganz überraschend, wer ihn anspricht. Ein Freund rief mich jetzt an, der hat normalerweise nichts mit Computern zu tun. Er war in Spanien in Urlaub, macht das Fernsehen und sagt, wen sehe ich als erstes? Das warst du. Der hatte durch Zufall Dr. Dich erwischt in Spanien.
Das passiert ja immer wieder. Mir ist es letztens vergangene Woche bei der Produktion zu der Fernsehsendung, die diese Woche am Donnerstag ausgestrahlt wird, in der es auch um das Jubiläum geht, ist es danach passiert, ich war einkaufen, hatte natürlich noch meine Dienstkleidung an, also mein schwarzes CT2-Hemd, und da stürzt einer von hinten auf mich zu und da sagt er, hallo, sind Sie der Herr Rudolf? Und guckt auf meinen Kragen und sagt, ja, ja, klar, jetzt habe ich es erkannt. Ja, das passiert also immer und immer wieder. Ich meine, es sind ja nun 30 Jahre, die wir in der Öffentlichkeit stehen, zumindest du, Wolfgang Back und ich, die haben die Spuren hinterlassen und es sind so viele Leute, die sagen, ich habe meine Jugend mit euch verbracht, ich bin von euch in Richtung Computer oder Technologie interessiert worden. Und das ist oft eine sehr schöne Geschichte, wenn man dann hört, was ist passiert, was hatten die für einen Werdegang und so weiter. Also ich finde das immer wieder toll.
Ja, aber jetzt sollten wir mal den Heinz Schmidt mit seinem Thema nach vorne lassen. Der hat ja was vorbereitet. Ja,
der, ne? Heinz Schmidt, der will eigentlich auf ein Thema hinaus, denn unsere Sendungen verdienen es ja zumindest zu einem Teil, großen Teil, dass sie gespeichert werden. Dass man auch vielleicht noch mal in 10 Jahren guckt, was haben die damals eigentlich alles angestellt. Das, was heute nicht möglich ist, weil der WDR die alten Sendungen nicht rausgeben kann aus rechtlichen Gründen. Das hätten wir aber, wir können es weiter speichern. Aber wie speichern wir es? Und wie können wir das wirklich dauerhaft garantieren? Heinz, sterben Datenträger genauso wie Menschen?
Datenträger sterben, Punkt. Alle Datenträger sterben, Punkt.
Ja.
Das ist nicht das Thema behindert, sondern fangen erst mal an. Wir haben ja schon mal in einer Fernsehsendung über tote Medien, also Dead Media, geredet, dass eben Datenträger nur eine bestimmte Speicherzeit haben. Das Längste, was wir wissen, sind übrigens die alten steingemeißelten Hieroglyphen. Aber wir wollen mal über Festplatten reden. Die sind heute immer noch Bestandteil eines jeden Rechners, da wird von gebootet. Da legen wir unsere Daten auf ab, unsere Programme. Gut, wenn die Programme verschwinden, ist nicht schlimm. Wenn die Daten verschwinden, wird's tragisch, wenn plötzlich alle Bilder weg sind, wenn alle CC2-Sendungen weg sind. Und man muss sich einfach vor Augen halten, dass wirklich jeder Datenträger stirbt. Es gibt zum Beispiel auch das Gerücht, dass neue Platten nicht kaputt gehen können. Falsch, die können Produktionsfehler haben. Es hängt davon ab.
Ach so, du meinst nicht neue, die jetzt auf den Markt kommen, sondern die von der Fertigung her noch neu sind.
Neu sind, die man neu im Laden kauft.
Ja.
Da kommst du an, wie sind die bisher behandelt worden? Sind die gefallen? Sind die vom LKW gefallen? Oder was ist mit meinem Rechner? Sind die so aufgehängt, dass sie nicht vibrieren, wenn sie viel vibrieren? Das ist ja ein mechanisches Teil und auf einem Luftkissen schwebt der Kopf. Und wenn er viel vibriert, dann kann die eher kaputt gehen. Also, dass man sagt so statistisch gesehen, also wir machen das mit unseren Servern. Alle 2 bis 3 Jahre bei neueren Sachen, alle 4 Jahre tauschen wir die Platten aus.
So lange lasst ihr die laufen?
Ja, ja. Also die neuen kann man 4 Jahre laufen lassen. Mhm. Die alten
sind aber spezielle
Das sind Serverplatten, ja? Die haben andere Mechanik drin, die haben andere Lager drin, die einfach stabiler sind, mechanisch stabiler sind. Für Konsumerplatten sagt man 2 Jahre, dann muss man mal schauen. Es kommt aber darauf an, wie lange sie gelaufen ist.
Ja. Also wenn die durchlaufen in einem RAID-System zum Beispiel oder so, da gehört Mut dazu, die 2 Jahre laufen zu lassen.
Ja gut, dafür hat man ja ein RAID-System. Also ein RAID schützt weitgehend vor Hardware-Defekten. Ein RAID schützt nicht, ein RAID schützt keine keine Daten. Wenn ich eine Datei lösche, ist sie auf dem RAID gelöscht. Punkt. Was ein RAID macht, eben macht, wenn eine dieser Laufwerke ausfällt, wenn ich also ein RAID 1 habe, habe ich ja 2 Laufwerke, wenn eins ausfällt, tue ich ein neues rein, dann wird das gespiegelt, muss allerdings baugleich sein, beziehungsweise was ich machen würde, wenn ein RAID 1 Platte kaputt ist, 2 neue Platten kaufen, den Bestand auf eine von den Platten kopieren und dann die zweite dazu zum RAID dazufügen. Denn es ist wahrscheinlich, wenn man die zum gleichen Zeitpunkt gekauft hat, dass sie in kurzer Folge hintereinander kaputt gehen. Mhm. Bei einem RAID 5 habe ich eben, kann eben bei 3 Platten eine kaputt gehen, die muss ich dann austauschen, beziehungsweise besser ist dann nach und nach alle Platten austauschen. Wenn ich ein RAID 6 habe, können dann eben 2 Platten kaputt gehen. Das ist aber nur Hardware. Logische Fehler hilft mir keiner was.
Da gibt es ja auch gar keine Hilfe. Wenn ich eine Datei lösche, dann ist sie weg.
Spätestens natürlich dann,
wenn ich neue Daten draufgeschrieben habe.
Die Frage ist, wann ich die letzte Sicherungskopie gemacht habe. Auf einen anderen Datenträger, der nichts mit meinem RAID oder sonst was zu tun hat. Mhm. Also ich bin da ein bisschen schizophren. Ich habe immer noch eine extra Platte daneben. Die wird auch nur dann eingeschaltet, wenn ich die Sicherungskopie mache und da kommen nochmal alle wichtigen Daten drauf. Nicht, weil ich Angst habe, dass sie auf meinem RAID verloren gehen. Aber wenn ich jetzt nochmal so blöd bin und meine ganzen Bilder lösche, dann möchte ich gerne wieder haben.
Dann wie sieht es denn eigentlich mit der Wolke aus? Ist die sicherer? Weil sie vielleicht besser
also,
behandelt
was
wird,
ist,
besser
die ist,
gehandelt
ja,
wird?
Die ist von der Datensicherheit, das hängt von den Verträgen ab, was ich in meinen Verträgen drinstehen habe. Normalerweise ist die Hardwareausstattung dieser Rechenzentrum wesentlich besser als das, was man zu Hause hat. Die haben professionelle Platten, die haben professionelle Arrays, die fahren Sicherungen, die fahren teilweise auch redundant. Das heißt, es wird immer auf 2 Arrays auf einmal gespeichert. Und damit ist die Datensicherheit erstmal wahrscheinlich besser, als wenn ich es zu Hause mache. Die Frage ist nur, ob ich wirklich meine Daten alle rausgebe und ob ich eine schnelle Leitung habe, die Daten auch schnell wieder zurückzuholen. Denn was hilft das, wenn ich da so eine 300-Kilobit-Leitung oder eine Megabit-Leitung habe und versuche dann da mal eben einen Film raufzuschieben? Oder, also ein selbstgedrehtes Video, natürlich keine Raubkopierten, das ist zu teuer. Oder versuche da mal meine Musiksammlung, wie viele Titel hast du, 10.000 oder sowas? Wenn du die in die Wolke schieben ist das eben ein paar Wochen unterwegs. Das ist also nicht wirklich handelbar. Da muss man sich genau ansehen, ob es sinnvoll ist. Ist vielleicht eine Möglichkeit, auch mal Dokumente, die man hat, einfach so wegzusichern.
Also, Heinz, rätst du denn zu einem SSD-Laufwerk?
SSD ist, ja, Punkt. SSD ist nicht...
Was hat er heute mit seinen Punkten?
Ja,
hat
muss, fast so viel da.
Ausrufe, ja, die müssen alle weg. Das heißt ja immer .com, ne? Da müssen wir .com sagen. Ja. SSD-Platten sind ausfallsicherer als mechanische Platten. Weil sie eben keine beweglichen Teile haben. Das ist ja die Krux bei den Festplatten, die Lager, die Kopflager, die Magnete. Alles, was mechanisch ist, kann irgendwann mal kaputt gehen. Das ist bei den SSD-Platten nicht. Sie haben aber Halbleiter drin. Auch Halbleiter haben eine begrenzte Lebensdauer. Es gibt diese berühmte Badewannenkurve, also die ersten 100 Stunden und dann nach 10.000 Stunden, da wird es dann wieder gefährlich. Die gehen auch irgendwann kaputt. Dann die, wenn es Flashspeicher sind, die haben auch nur eine begrenzte Anzahl von Schreib- und Lesezyklen.
Ja, aber da hat die CT ja vergangenes Jahr mal einen Test gemacht. Die wollten mal gucken, ob das wirklich stimmt, dass da ungefähr 10.000 Schreibzyklen möglich sind. Und als sie dann bei 100.000 angekommen waren, haben sie abgebrochen, weil sie gesagt haben, wir kriegen das Ding nicht kaputt.
Ja gut, 100.000 Schreibzyklen sind nicht viel. Hängen wir mal noch 2 Nullen dran oder 1 Null dran. Dann müsste man mal gucken, wie das wirklich aussieht. Aber die andere Sache ist, würdest du denn eben darauf vertrauen, wenn der Hersteller dir sagt, das sind 10.000 Lesezyklen, dass du die einfach drin lässt und dann darauf ankommst, dass deine Daten plötzlich nicht mehr da sind.
Genauso wenig wie bei einer Festplatte, das ist klar. Mhm. Nur warum ich noch nicht umgestiegen bin, das hat noch einen anderen Grund. Deswegen würde ich ja umsteigen. Der Grund, weswegen ich nicht umsteige, ist, ich habe an meinem Rechner ein RAID-1-System und mache ein Backup auf meinem Server, da läuft auch ein RAID-1-System. Mhm. Und von da aus wird dann auch wieder ein Backup gemacht. So, ich fühle mich recht sicher. Wenn ich aber jetzt zum Beispiel auf SSDs umsteigen würde und das Ding würde kaputt gehen, dann wären meine Daten auf der SSD wären weg. Während meine Platte, die kann ich noch zu irgendwelchen Spezialisten schaffen und sagen, rette bitte schön mal. Also, aber eine SSD, die kann man nicht mehr retten.
Ja, die Datenrettungsspezialisten sagen, das ist nicht unbedingt so. Es kann auch sein, dass man, wenn man einzelne Chips austauscht, große Bereiche der SSD-Platte wieder festkriegt.
Gibt es
die große Bereiche der SSD-Platte wiederkriegt. Sagen die Spezialisten. Mhm. Ich möchte es nicht ausprobieren. Mhm. Dann gibt es auch den anderen Fall. Ich möchte eine Festplatte. Da gibt es einen anderen Fall. Eine Festplatte hat sich festgefahren.
So, deswegen heißt sie ja so.
Ja, also ich kenne das früher noch aus dem Rechenzentrum. Die alten Festplatten, wenn man die nach 2 Jahren ausschaltete, weil man den Server ausschalten musste.
Die sind nie mehr angelaufen. Ne?
Die liefen, ja, es gab dann so einen Trick, sind wir mit dem Föhn rangegangen, haben die warm gemacht und dann konnte es sein, wenn man Glück hatte, dass die irgendwann wieder anliefen. Das war aber mehr Beten als sonst was. Deswegen wurden die nach 2 Jahren noch ausgetauscht. Es gibt ein anderes Gerücht, dass man Festplatten ins Tiefkühlfach legen soll, wenn die nicht mehr anlaufen. Die würden dann wieder gehen, was natürlich absoluter Quatsch ist. Ich weiß auch nicht, wer sowas in die Welt gesetzt hat. Wenn man eine laufende Platte, also eine funktionierende Platte ins Tiefkühlfach legt und schließt sie dann hinterher wieder an, dann wird die wahrscheinlich kaputt sein, weil die Schmierstoffe da drinnen ja aushärten. Also dann würde ich eher zum Föhn raten, der allerdings auch nur ab und zu was hilft. Und dann gibt's noch einen Punkt, eine Festplatte aufmachen ist natürlich tödlich. In der Platte ist zwar nicht, wie man vielfach hört, ein Vakuum drin, sondern es ist einfach staubfreie Luft drin. Denn wir sagten das eben schon mal, die Tonköpfe schweben ja auf einer Luftschicht über der schnell rotierenden Scheibe. Diese Luftschicht ist so klein, also dieser Abstand ist so klein, dass ein Staubkorn so wirken würde, als ob man einen großen Felsbrocken versucht, mit dem Auto zu überqueren. Und dann wären eben die Achsen weg und beim Tonkopf, der würde dann eben auf die Magnetschicht aufschlagen. Die Spule innen drin würde wahrscheinlich zerstört und man kommt an die Daten mit Bordmitteln nicht mehr ran, sondern man müsste die dann eben zum Spezialisten bringen.
Dieser Kopf, der fliegt ja eigentlich. Dadurch, dass die Scheibe sich dreht, baut sich ein Luftpolster auf und deswegen hebt er ab und hat aerodynamische Eigenschaften und fliegt über die Platte.
Ja. Genauso.
Ungefähr ein Zehntel eines menschlichen Haares hat das die Flughöhe, Durchmesser des Haares.
Ja, das ist schon Feinmechanik. Super ist das. Mhm. Dann gibt es noch eine Sache. Festplatte geht noch, aber man kann nichts mehr lesen, weil die Elektronik kaputt ist.
Ja, das ist einfach. Dann nimmt man eine Baugleiche und tauscht die Elektronik aus.
Mhm. Und nichts geht mehr.
Habe ich aber schon gemacht.
Das kann gehen, wenn du Glück hast, wenn die gleiche Firmware hat. Mhm. Wobei bei meinen modernen Festplatten geht man sogar her und schreibt Parameter, die Oberfläche betreffen, also Bad Sectors und sowas, auf die Festplatte mit drauf.
Das hat man schon früher gemacht.
Und wenn man jetzt eine andere oder schreibt es in ein Flash, das in der Firmware ist, wenn man dann die andere Elektronik einbaut, dann kennt er eben die Bad Sectors nicht und man kommt eventuell an seine Daten nicht mehr ran.
Ja.
Also das ist eine heiße Sache. Fazit der ganzen Geschichte, Sicherungskopien machen. Festplatten sind heute billig, also wirklich preiswert. Man kriegt unter 100 Euro schon 2 Terabyte Platten. Und dann lieber einmal eine Sicherungskopie mehr machen, lieber eine zu viel als eine zu wenig. Und wenn die Arbeitsplatte wirklich stirbt, kann man sich sehr, sehr einfach ersetzen. Es geht um die Daten und nicht um die Programme. Die kann man neu installieren.
Das ist ganz, ganz wichtig, denn sonst verlieren unsere Zuhörer irgendwann unsere Audiocasts.
Das will ja keiner.
Ich denke, Ich denke, wir sollten uns so langsam auf die Verabschiedung vorbereiten. Mhm. Sollten uns ganz, ganz herzlich bedanken bei den vielen, vielen Spendern, die uns in den letzten Monat beglückt haben. Da gibt es welche mit 1 Euro, die sind uns ganz genauso lieb und willkommen. Aber es gibt auch welche mit 50 oder 100 Euro. Und das finde ich also wirklich ganz toll. Das hilft uns wirklich, unsere Ausgaben so ein klein wenig in den Griff zu bekommen.
Tja, und deshalb den Daumen ganz nach oben. Ja, und
tschüss.
Und
EBIP. EBIP. Und EBIP.
Ja, genau. Immer ein Bit übrig behalten und tschüss.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph.